Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 17. Juni 2022. Ein historisches Datum, aber nur für die, die sich noch daran erinnern bzw. ein Geschichtsverständnis haben. Andreas neben mir, der kann sehr wohl was dazu sagen, aber er spricht lieber über den changierenden See.
Genau, also mein Geschichtsverständnis ist ja überschaubar, also rede ich lieber über den See. Wir haben heute einen durchwachsenen Tag. Und ich freue mich darüber, weil wir die letzten Tage wirklich sehr heiß und sehr warm hatten, also für meine Verhältnisse. Heute ist es ungefähr 20 Grad, die wir zu erwarten haben und ein paar Regenschauer, aber natürlich auch viel Sonne und Bewegung. Der See changiert ohne Ende, das Grün ist satt, ein Grauschleier über dem Himmel und eigentlich ist alles wunderbar.
Also Grauschleier und wunderbar passt so gar nicht zusammen.
Doch, wenn man den Regen wartet, wir wissen ja, sonst muss ich nachher wieder raus und die ganzen Schläuche anmachen, dass die ganzen Kartoffeln wieder gegossen werden. Und das fällt heute flach, weil das macht der liebe Gott für uns.
Das ist schön, beziehungsweise seine Helfer. Andreas, wolltest du noch was zum 17. Juni sagen?
Ja, der 17. Juni 1953, Tag der Deutschen Einheit. Viele werden es wissen, die Bevölkerung in Ostdeutschland hat sich damals aufgelehnt gegen den Kommunismus, gegen den Sozialismus der Sowjetunion. Und da gab es eine furchtbare Auseinandersetzung, wobei viele DDR-Bürger auch ums Leben gekommen sind und damit die DDR nochmal wieder gefestigt wurde in diesen alten Oststrukturen der UdSSR. Aber zum Schluss ist sie dann doch untergegangen. Aber dieser Tag ist schon historisch für viele Menschen, die ihn erleben mussten.
Naja, eigentlich war es der Start für die DDR, für die sozialistisch geprägte.
Ja, natürlich, aber unter Anordnung natürlich haben sie durchgezogen. Aber es war natürlich auch eine militärisch aufgebaute Struktur durch die Russen selbst, also nicht durch die Russen, sondern durch die Sowjets, das müssen wir ganz deutlich unterscheiden, die ja dort stationiert waren.
Danke für diesen kurzen Ausflug in die Geschichte. Andreas, wir lesen und hören und wir versuchen dabei, so wenig wie möglich in unserem Kanal abzubilden, dass es wieder viele warnende Stimmen gibt, die jetzt schon, wo der Sommer gerade anfängt, sagen, ja, aber der Herbst und der Winter und die neuen Mikroben und was da alles kommt. Und wir können jetzt gegen alles impfen. Ich habe gerade gelesen, dass schon wieder richtige Agenden, ist das der Plural von Agenda?
Ich weiß es nicht. Also wenn du das nicht weißt, wer dann?
Ich sage jetzt mal Agenten und werde es nachreichen, wenn es falsch war. Auf jeden Fall gibt es die schon, dass beispielsweise das schöne Tirol wieder dran ist, dass da gleich weiter gepikst werden soll. Auf der anderen Seite aber gibt es jetzt doch erheblichen Widerstand gegen weitere große Impfaktionen, die die Regierungen anordnen wollen. Und so ist eine Meldung von gestern, die hat Alexander Wallasch, der freie Journalist, veröffentlicht. Und das ist sehr spannend. Er schreibt also, dass Osteuropa aussteigen will aus diesem Impfstoffkaufrausch des EU-Corona-Regimes. Also er wählt auch schon ganz, ja, ganz deutliche Worte und berichtet also, dass Polen, Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen und Rumänien nicht mehr mitmachen wollen. Die wollen trotz laufender Verträge die vorbestellten Impfstoffe nicht abnehmen. Sie stellen sich also quer und fordern Neuverhandlungen mit BioNTech, mit Pfizer und Co. Und Wallasch beruft sich hier auf eine Meldung von Reuters unter Berufung auf ein Schreiben an die EU-Kommission. Und er sagt, während hier also in Deutschland der Gesundheitsminister nach dem Motto alles muss raus oder besser noch alles muss rein in den Arm versucht, seine Impfstoff-Hamsterkäufe an den Mann zu bringen, ohne dass ein Ende in Sicht ist, winken die anderen EU-Länder längst ab. Ob sie dabei auch die Bevölkerung schützen wollen, sei einmal dahingestellt. Andreas, wir sehen ja Entwicklungen, die sind längst überfällig, aber trotzdem auch erfreulich, dass es jetzt denn endlich mal passiert, nämlich in ARD, ZDF, in den Mainstream-Medien, Fokus, Spiegel und so weiter, gibt es doch jetzt zunehmend nachdenkliche Berichte, Diese Impfschäden, das sind ja denn vielleicht doch nicht nur sehr, sehr seltene Fälle. Was passiert hier gerade? Welche Kraft kommt hier zusammen und könnte da vielleicht auch etwas ändern an dem, was Sie vorhaben?
Naja, ich denke, der Druck der Bevölkerung nimmt langsam zu. Also wir haben gestern mit einem Psychologen gesprochen. Das war sehr interessant. Da geht es zurück auf eine Aussage in einem Interview von Erich Fromm. Und der hatte in den 30er Jahren ziemlich aktiv sich mit diesen Themen der Massenverteilung und der Meinungsverteilung auseinandergesetzt. Und da kam dann in etwa das raus, dass 20%, zum Beispiel im aktuellen Bereich, bleiben wir ruhig im alten Bereich, Anfang der 30er Jahre hat man es festgestellt, dass 20% der Menschen sich für ein totalitäres System ausgesprochen haben, also 3 Jahre vor der Machtübernahme der Nazis beispielsweise. Und 20% waren ungefähr dagegen. Das heißt, 40% waren also die Extreme. Und dazwischen befinden sich natürlich die 60% der Masse. Die sind unschlüssig. Und die Frage ist, wen schließen sie sich letztendlich an? Und dann stellt man dann fest, es sind diejenigen, an denen sie sich anschließen, die auf der Siegerstraße sind. Die, die sich durchsetzen, da läuft dann die Masse, die ist offenbar so träge, dass sie überhaupt nicht in einer Lage ist, eine eigene Meinung zu bilden, sondern läuft mehr oder weniger nur mit. Das ist das Mitläufertum. Und genau das Gleiche haben wir heute eigentlich wieder. Ich glaube, 20% der Menschen, vielleicht sind es auch 30, die sind jetzt wirklich für dieses Impfregime, weil sie quasi in einer Art Betäubungssituation sind. Das heißt, sie sind durch Isolierung, sie sind durch Ängste, sie sind durch gezielte Maßnahmen im Prinzip in diese Situation reingetrieben worden. Auf der anderen Seite gibt es eben halt aber auch die anderen, was weiß ich, 20% oder 30%, die eben halt ganz klar sagen, nein, wir sind kritisch, das ist zum Beispiel unsere Zielgruppe. Aber dazwischen gibt es eine riesengroße Masse von 50% bis 60%, die unschlüssig ist und die wird dann kippen in die eine oder andere Richtung. Und das hängt nicht von der Überzeugung ab, sondern schlicht und ergreifend davon, wer jetzt gewinnt von diesen Gruppen. Und da natürlich gerade die Kritiker immer stärker und immer aktiver werden, werden die natürlich auch immer mehr aus dieser Gruppe der Masse rüberziehen. Und dieser Punkt, dieser Kipppunkt, der könnte bald erreicht sein. Und wenn dem so ist, was ich mir wünsche, dann könnte es sein, dass genau dieses gesamte System, dieses Totalitarismus zusammenbricht. Und darüber bin ich sehr froh. Ganz kurz noch an der Stelle, die Mehrzahl von Agenda ist Agenden. Das finde ich sehr schön. Das ist in der deutschen Sprache wirklich nicht ganz leicht, weil zum Beispiel die Mehrzahl von Kaktus ist ja Kakteen. Da müsste ja die Mehrzahl von Omnibus auch Omniben sein. Das ist auch wieder nicht der Fall. Also man muss das wirklich lernen.
Ich bin froh, dass wir dich hier als Deutschlehrer an der Seite haben, der einen auch immer wieder motiviert und ermuntert, unverdrossen weiterzumachen. Andreas, wir bleiben noch kurz in dieser Meldung, denn wir wollen auch mal hören, wie diese 8 EU-Länder begründen, aus den Pharmaverträgen rauszuwollen, beziehungsweise die Käufe zumindest zu reduzieren. Es heißt, die Verträge seien zu einem Zeitpunkt geschlossen worden, als die Entwicklung der Pandemie noch nicht absehbar war. Sie sollten nun an die Verbesserung der Lage angepasst werden. Und es wird begründet auch mit einer drohenden Verschwendung der Vakzine, natürlich auch des Geldes, der Steuergelder. Und damit ist natürlich auch die Entsorgung gemeint. Und Wallasch geht hier noch ein Stück weiter und hat sich in einem UNICEF-Artikel näher umgeschaut und sagt, die Afrikaner, also dort findet man die gesamtafrikanische Impfquote, weil man spricht ja immer davon, der großzügige Westen ist so hilfsbereit und wird also die Impfstoffe dann nach Afrika weiter schicken, wenn die da in Europa vergammeln. Und UNICEF schreibt aber, mit Stand 13. März 2022 waren laut WHO 12,02% der Bevölkerung in Afrika zweimal geimpft. Das ist im Weltvergleich eine echt lausige Quote. Und zu diesem Zeitpunkt waren laut WHO bereits 56,9% der Menschen vollständig geimpft Also nicht einmal zwei Drittel, aber immerhin mit Impfquoten von über 70 oder sogar über 80% in manchen europäischen Ländern, Deutschland ganz vorn mit dabei. Die Deutsche Welle hat im April bereits berichtet, dass 76% der Menschen in Deutschland als grundimmunisiert gegen Corona gelten, als obere Mittelklasse im europäischen Maßstab. Der Rest, heißt es, wolle sich nicht impfen lassen. Also in Deutschland drei Viertel bereits.
Ja, und ich glaube, es werden immer mehr werden, die sich nicht mehr impfen lassen werden. Nachdem ja nun rauskommt, und das haben ja sogar die Mainstream-Medien übernommen, dass man merkt, mehr findet man nicht, die sich eben halt unkritisch impfen lassen und es einfach mit sich machen lassen, ohne zu fragen, was kommt da in meinen Körper rein und welche Konsequenzen hat das auch im Laufe der nächsten Jahre für mich. Das können wir ja überhaupt noch nicht abschätzen, denn es ist keine Impfung, sondern ein Großversuch. Das ist nun einfach so. Das wissen nun mittlerweile alle Experten, sogar die wirklichen Mainstreamer wissen das. Und aus diesem Grunde denke ich mal, Mission completed. Es sind so viel geimpft, wie man eben halt bekommen hat. Und vielleicht reicht das auch erstmal für die Planung, die man hat. Wir wissen ja nicht genau, was da alles hintersteht.
Oh, Verschwörung. Andreas Popp kurz vorm Wochenende in einem Verschwörungswahn.
Ich frage doch nur.
Ja, nein, ich habe es auch einfach ironisch gemeint. Ja, wir kommen zum neuen Thema, Andreas. Wir haben gestern so schöne Fotos gesehen aus einem Salonzug, der nach Kiew gefahren ist. Und darin saßen der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Mitterrand, wollte ich sagen, ich bin gerade zurückgebombt worden, Macron, ich muss ja nur an diese leckeren Makronen denken, genau. Da fällt mir das auch wieder ein, und der italienische Premier Draghi. Die saßen, also man hat eigentlich nur noch das Kartenspiel vermisst, was da auf dem Tisch lag. Und das sah ansonsten sehr schick aus, ein bisschen wie aus dem letzten Jahrhundert.
Ja, das erinnert so ein bisschen an die großen Kolonialisierungsbilder, die man hat, dass dann beispielsweise dann die Staatsführer bestimmter Gruppierungen, und Herr Draghi ist ja eigentlich der größte Staatsführer, und zwar nicht als Italiener oder als italienischer Staatspräsident, sondern als ehemaliger EZB-Präsident, der ja so viele Entscheidungen gegen Europa geführt hat, die momentan seine Nachfolgerin eben halt aus Frankreich, Lagarde, jetzt ausbaden muss und steht dann natürlich mehr oder weniger vors Loch geschoben, weil sie selbst eben halt Juristin ist. Also wie dem auch sei, der große Staatsführer und Beeinflusser der europäischen Politik, das sind übrigens die Gründe, warum wir hier heute in dieser Situation in Europa sind. Kein Gas, kein Geld, Inflationsraten. Herr Draghi ist dabei. Und die anderen beiden. Und jetzt fahren die in dem Salonzug. Was für ein Bild eigentlich dahinter steht, ist unglaublich. Und werden dann vielleicht die Aufteilung der Ukraine besprechen. Wir werden sehen, was da jetzt kommt.
Schon wieder eine Verschwörungstheorie, wie du nur auf solche Dinge kommst, Andreas. Ich möchte jetzt erstmal daran erinnern, dass also gestern viele Mainstream-Berichte darüber auch berichtet haben, dass diese drei Herren sich da getroffen haben. Aber man ist ein bisschen sparsam geblieben, ein bisschen spärlich mit den Informationen, was das alles eigentlich soll. Oder sollte, aber wir werden da heute noch ein bisschen Licht reinbringen.
Also der nordkoreanische Präsident fährt ja auch immer mit einem Salonzug.
Was soll denn das heißen?
Das fällt mir gerade nur ein, so als Analogie.
Merkt ihr was? Also es gibt einen Kommentar bei NTV, und zwar Wie du willst Woche, Überschrift: Das war ein guter Tag für Putin. Und da heißt es: Der europäische Kiew-Besuch mit Kanzler Scholz produziert Bilder, simuliert Handeln, stiftet EU-Identität, aber der Ukraine hilft er nicht. Und vielleicht mal ganz kurz dazwischen, eventuell ist es ja überhaupt kein Zufall, dass dann ab heute der EU-Beitritt gefordert wird von der EU, von Frau von der Leyen, der Ukraine. Denn vielleicht wird da jetzt ein Zopf draus oder was auch immer. Jedenfalls schreibt, wie du willst hier. Die Sonne lacht, die Bombe kracht. Drei Zögerliche aus Europa schauen in Kiew vorbei. Doch die Wende im Ukraine-Krieg, falls damit irgendwer gerechnet hatte, bringen sie natürlich nicht. Es ist nicht mehr als ein Zwischenschnaps im russischen Schmorgericht. Das fängt bei den Bildern an und setzt sich in den Inhalten fort. Der italienische Ministerpräsident Draghi, Frankreichs Präsident Macron, Deutschlands Kanzler Scholz haben endlich diese Reise erledigt. Viel mehr ist nicht geschehen. Und dann heißt es ein bisschen weiter, das schräge Bild ist kein Zufall. Macron, Draghi und Scholz sind in der EU eher im Lager der Zauderer. Ihre Bevölkerungen unterstützen das. Je bildhafter der Kontrast, desto besser kommt es bei den Daheimgebliebenen an. Der Krieg möge bitte ein ukrainischer bleiben. Als Scholz am Ende seiner Rede dann noch Slava Ukraina sagte, sollte das für den meist, aber nicht immer stillen Mann wohl so ein This is Sparta-Moment sein. Allerdings hat der Kanzler zuvor derart ohrenbetäubend, die Ukraine soll gewinnen, verschwiegen, dass der Ausruf nicht nur akustisch reichlich dürr klang.
Ja, es ist schon wirklich eine Inszenierung, der einen so ein bisschen auch das Blut gefrieren lässt. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass während dieser Show, die dort gerade abläuft, viele Menschen in der Ukraine dramatisch leiden. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das einfache Volk leidet und sie spielen ihre Show auf allen Seiten, in allen Facetten. Und das ist das Erschütternde eigentlich an der ganzen Geschichte. Und ja, was soll man dazu sagen?
Also dieser Wie-du-willst-Kommentar hier, der zeigt zumindest eine Sicht, wie man es auch betrachten könnte, im Gegensatz zu dem, was man so im Mainstream liest und hört. Aber das ist hier NTV, also es ist durchaus auch Mainstream. Und da heißt es, Scholz hat der Ukraine keinen Beitritt versprochen. Er hat lediglich gesagt, Deutschland sei für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine und für Moldau auch. Der Beitrittskandidatenstatus sei ein Meilenstein, sagte Scholz, und zwar auf ihrem voraussetzungsreichen europäischen Weg. Falls das große Aber überhört wurde, reichte es Mario Draghi nach. Es sei ein Prozess, betonte der Italiener. Naja, ich möchte dem noch anfügen, Frau von der Leyen hat heute im Namen der EU sich auf jeden Fall dafür ausgesprochen.
Also um das nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, dass die Ukraine jetzt der EU beitritt, sondern dass sie in den Status des EU-Beitrittskandidaten kommt. Da ist die Türkei übrigens auch schon seit vielen Jahren. Also das kann man auch ganz schön in die Länge ziehen, aber man hat damit mehr oder weniger so ein bisschen vermeintliche Ruhe reingebracht. Also man deckt mehr oder weniger ein Problem zu, anstatt es zu lösen. Das ist so der Klassiker.
Nun hat sich ja Olaf Scholz die ganze Zeit, auch was Waffenlieferungen angeht, sehr zögerlich gezeigt. Hat er ordentlich Druck von dem mächtigen Anton Hofreiter bekommen, der sich mal kurz in die Kriegsthematik eingearbeitet hatte und dann also gefordert hat, Panzer, Panzer, Panzer nach Kiew. Und Scholz hat nie Waffen wirklich versprochen, sondern er hat auch hier jetzt nur verwiesen auf die bereits angekündigten Raketen und Haubitzen. Und der Kommentator schreibt hier, ich möchte mich nicht einreihen in die Schar der Terrassengeneräle, aber so viel wage ich. Den Krieg drehen diese Geräte nicht, also die Raketen und Haubitzen. Und er zitiert den FAZ-Herausgeber Berthold Kohler mit den Worten, das blaue Banner reicht nicht. Und abschließend schreibt er, schön war die Reise vor allem für die EU. Doch der Gewinner dieses Tages heißt nach alledem Wladimir Putin. Den solle man nicht demütigen, hatte Macron zuvor gesagt. Das ist gelungen. Putin sieht die selbsterfüllte Prophezeiung eines westlichen Kulturangriffs auf die Ukraine nun bestätigt. Er ließ am Donnerstag in Kiew mehrfach die Sirenen heulen und saß quasi mit am Tisch. Und auch sonst läuft es für ihn nicht schlecht. Seine Propaganda sickert inzwischen in die deutschen und italienischen Talkshows, Kommentarspalten, WhatsApp-Gruppen und auf die Abendbrottische. Die russische Übermacht wird schneller sichtbar, als sich der Heldencharme der ukrainischen Armee verbraucht.
Ja, der Westen wirkt immer hilfloser bei diesem ganzen Szenario und es wird immer deutlicher, wie wenig der Westen ist und wie viel die anderen. Und diese, ich sage mal, diese Show, die dort eben halt abläuft, diese Bilder, die wir dort gerade sehen, die entlarven natürlich auch ein Bild, was ganz anders ist als das, was uns die Mainstream-Medien, die ja mehr oder weniger mitspielen in diesem ganzen Theater, uns die ganze Zeit vorgegaukelt haben. Und das ist das eigentliche Problem. Immer auf Lasten der Menschen, während dann eben halt im Hintergrund die Sachen ganz anders laufen. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht.
Also es heißt ja auch an anderen Stellen, es war eine große politische Inszenierung. Und vielleicht noch das Schlusswort aus diesem Kommentar, das auch für sich spricht, und wir werden in die Thematik Gasspeicher nachher noch ein bisschen tiefer eindringen. Das Auffüllen der Gasspeicher in Deutschland, wir hatten ja vorgestern darüber berichtet, erst hatte Russland um 40% reduziert, Gaslieferungen nach Deutschland, dann nochmal einen Tacken draufgegeben, 60%. Und andere Länder auch jetzt inzwischen, auch Frankreich bekommt kein Gas mehr. Und da kommen wir aber auch gleich noch detaillierter drauf. Und es heißt hier weiter, das Auffüllen der Gasspeicher in Deutschland zieht sich. Derweil dreht Putin den Europäern das Gas ab. Langsam und unter Ausreden wie technische Schwierigkeiten. So wie man beim sprichwörtlichen Frosch das Kochwasser erhitzt. Die Uhr tickt, spottete der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev über den Kiew-Besuch. Zumindest da lag er richtig. Putin hat Ausdauer. Was haben wir? Endlich diesen verdammten Besuch abgehakt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Putin hat Ausdauer und es wird langfristig geplant. Das Problem ist die Schnelllebigkeit des Westens, nur über halt die nächste Schlagzeile zu entscheiden, die nächste Woche im Prinzip die Welt beherrschen wird und so weiter. Das reicht eben nicht für eine langfristige Agenda. Das wird ganz deutlich. Und diese technischen Probleme, die man jetzt Russland abschlägt und sagt, die gibt es eigentlich gar nicht, hat übrigens Siemens selbst bestätigt. Und hat gesagt, wir können diese entsprechenden Verdichter nicht liefern, sodass es wirklich so gemacht wird, dass auch entsprechend dann dieses Gas transportiert werden kann. Also Siemens selbst hat das gemacht und das spielt noch ein weiterer Fakt eine Rolle. Diese Verdichter, die wichtig sind, das Gas so zu verändern, damit es auch transportfähig ist durch die Rohrleitungssysteme. Diese Verdichter sind große Geräte von Siemens und die werden in Montreal, übrigens hier in Kanada, in unserer Heimat, werden die entsprechend dann auch aufbereitet und gewartet. Nun gibt es aber das Handelsembargo zwischen Kanada und Russland. Und jetzt fällt das Ganze natürlich in diesem Moment auf die Füße, dass aus diesem Grunde nämlich diese Geräte nicht geliefert werden können. Und das bedeutet, dass Russland nicht die Rohrleitungssysteme in voller Kraft nutzen kann. Und das spielt den Russen natürlich auch wieder ins Spiel, weil sie nämlich sagen können, wir haben ja noch die Nummer 2, Nord Stream 2, die ist voll mit Gas, der Druck ist da, ihr braucht quasi nur aufdrehen, dann läuft das. Diese komische Doppelmoral, die hier läuft, die macht mich wirklich nervös. Wir sagen, wir wollen auf gar keinen Fall mehr Gas vom Russen haben, vom bösen Russen, da werden ja noch alle möglichen Vokabeln noch vorgesetzt, Diktator und so weiter. Und jetzt wird einfach nur das Gas gedrosselt und alle sagen, wie kann es denn sein, dass wir jetzt kein Gas mehr bekommen? Wir wollen doch gar kein Gas mehr. Also es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, dieser Schwachsinn, also im Sinne schwach, im wahrsten Sinne des Wortes, dass hier so eine Doppelmoral abgearbeitet wird.
Andreas, es könnte man aber auch andersrum sehen. Man könnte auch Herrn Putin oder Moskau unterstellen, dass sie also jetzt das Gas drosseln in Europa, um zu zwingen, dass die Nord Stream 2 wieder aktiviert wird. Also das wäre ja vielleicht auch etwas, wo dann die Europäer sagen, wir lassen uns doch nicht erpressen.
Gut, das wäre möglich, aber da geht es doch wirklich jetzt um nicht mehr die Situation, dass eine Gasversorgung stattfindet, sondern es geht hier um bestimmte politische Entscheidungen, die eben wichtiger sind. Das heißt also, man will nicht einknicken. Man will hier zeigen, wir werden Nord Stream 2 dann eben halt nicht nutzen und ich bin sicher, dass Washington auch genau darauf achtet, dass da keine falsche Entscheidung getroffen wird, denn dort finden die Entscheidungen statt, nicht in Europa. Unterm Strich gesehen ist es letztendlich relativ einfach. Man könnte das aufdrehen, egal von welcher Seite es kommt. Nochmal, es war nicht geplant. Man will russisches Gas nicht. Und wenn die Russen es nicht liefern, dann spricht man von einem Affront von Russland gegen Europa. Das ist für mich das Absurde, was dahinter steht.
Ich möchte mal in einen Artikel reingehen, der in Russland veröffentlicht wurde, bei einem Medium, das nicht verboten ist in der EU, Zagrad heißt das. Und da wird die Frage beleuchtet, was ist der wahre Zweck des Besuchs dieser drei Herren Und was sind die Pläne der europäischen Staats- und Regierungschefs? Und hier kommen wir einer Sache näher, so sieht Russland das wenigstens. Also wir versuchen jetzt einfach wieder einmal auch die andere Seite darzustellen, was nämlich der wahre Grund gewesen sein könnte. Und schauen wir mal. Also, zu Beginn seiner Reise sicherte Bundeskanzler Scholz der Ukraine seine volle Unterstützung zu. Medienberichten zufolge kamen Scholz, Macron und Draghi, um mit Präsident Zelensky über die weitere Unterstützung des Landes zu sprechen und den Beitritt der Ukraine zur EU zu erörtern. Aber ist dies der eigentliche Zweck des Besuchs? Die Wahrheit ist, dass es nicht so eindeutig ist. Und dann wird der Politologe Marat Bashirov zitiert, der darauf hinweist, dass Zelensky am Vorabend des Besuchs der französischen, italienischen und deutschen Staatsoberhäupter den britischen Premier Boris Johnson und den US-Präsidenten Joe Biden angerufen habe, wahrscheinlich um in Anführung Ratschläge zu erhalten. Es ist kein Zufall, heißt es hier weiter, dass die Europäer in Dreiergruppen kamen. Sie brauchen Frieden und dafür müssen sie Kiew dazu bringen, einen Teil seiner Gebiete abzutreten. Seit dem Einmarsch in der Ukraine haben sie Europa in einen endlosen Korridor des Niedergangs seiner Volkswirtschaften betrieben. Wenn man genauer hinsieht, wird deutlich, heißt es, dass die USA und Großbritannien die einzigen sind, die die Krise in der Ukraine überhaupt brauchen. Sie rechtfertigen damit ihre eigene Inflation und wilde Preissteigerungen. Europa hingegen ist am Frieden, an einer Einigung interessiert. Dann wird zitiert der politische Analyst Alexander Sosnowski, der erklärt, dass der eigentliche Zweck des Besuchs der drei nicht darin besteht, Zelensky unendliche Hilfe zuzusichern, auch wenn sie offiziell natürlich genau das sagen werden. Hinter den Kulissen geht es darum, Kiew zu zwingen, dem vollständigen Verlust des Donbass, der Krim und eines Teils der Südukraine zuzustimmen, um im Gegenzug den Status eines Sonderkandidaten für die EU-Mitgliedschaft zu erhalten. Jedenfalls vermutet das Alexander Sosnowski. Und es wird auch noch zitiert, der ehemalige ukrainische Abgeordnete Ilja Kiva, der sich sicher ist, dass die Ukraine geteilt werden wird. Der zentrale Teil und der Südosten könnten Teil Russlands werden, während der westliche Teil des Landes, 3 bis 5 Regionen, Teil der Europäischen Union werden könnte. Der Besuch von Scholz, Draghi und Macron hat also eindeutig einen Grund. Andreas, dann würde dein Bild der drei Kolonialherren natürlich doch passen.
Ja, in diesem Sinne schon, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass der Westen und auch die drei Kolonialherren mittlerweile gar nicht mehr die wirkliche Macht haben, wie sie sie vielleicht mal hatten, weil Russland jetzt eine zentrale Rolle spielt und auch einwilligen muss. Aus meiner Sicht wird hier schon mehr oder weniger eine Kapitulation der Ukraine regelrecht durchgeplant, durchinszeniert und man teilt das Land schon auf. Und jetzt denke ich wieder an 1993, als Putin die Verfassung der Föderation Russlands gemacht hat und hat sich ganz klar distanziert auch von der Sowjetunion. Das ist damit ganz, ganz klar und hat deutlich gemacht, dass die Föderation Russland nicht der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist, sondern mehr oder weniger sich bezogen auf das Jahr 1916-17, nämlich ins zaristische Reich. Und da muss man einfach sehen, als Putin damals in seiner sagenumwogenen Rede gesprochen hat, beispielsweise über, ich glaube 2016 war das, und hat dann die Planung und die Landkarten von 1916-17, also das zaristische Reich, aufgeschlagen. Zu der Zeit gab es übrigens noch gar kein Polen, weil es war damals noch das Deutsche Kaiserreich zu dieser Zeit, 1917. Und zu der Zeit gab es auch keine Ukraine. Und genau hier sehen wir natürlich auch, dass diese beiden Länder, Polen und Ukraine, natürlich einen extremen Zorn gegenüber Russland haben, wenn Putin mit solchen Kartenmaterial arbeitet. Aber hier geht es tatsächlich eben halt auch um eine Situation, die man tatsächlich nicht einschätzen kann. Man hat diesen Krieg mit Russland gewollt, man hat ihn inszeniert aus meiner Sicht, Putin ist irgendwann in der Lage gewesen, hat gesagt, okay, in Anbetracht der Bedrohungen für Russland, zum Beispiel Atomwaffenprogramme, von denen Selenskyj gesprochen hat in der Ukraine, bevor dieser Angriff kam, dann die ganzen Geschichten dieser ganzen Biowaffenlabore und so weiter, die mittlerweile aufgeflogen sind, amerikanisch inszeniert waren und die Amerikaner das auch zugegeben haben. Das wird in der amerikanischen Presse mittlerweile ja auch alles offen dargestellt. Das waren also nicht irgendwelche Fake News, die man da gemacht hat. All diese Faktoren spielen hier natürlich eine riesengroße Rolle. Und ich habe so das Gefühl, Polen hat Interesse an diesem galizischen Teil. Also das ist der Teil, der an Polen angrenzt, wo noch viele polnische historische Gebäude mit drin sind. Und die Ukraine könnte dann relativ schnell zersplittet werden. Und ich glaube, diese drei Figuren aus der Politik der EU, die basteln da gerade mit. Noch was ganz kurz, wie soll man das sagen, wenn man jemanden etwas hinhält, dieser Köder gewissermaßen zu sagen, ihr werdet jetzt EU-Kandidat, nochmal, das ist nicht eine Situation, dass jetzt die Ukraine der EU beitritt. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Die Türkei ist, glaube ich, seit Ende der 90er Jahre Kandidat.
Absolut.
Da gab es schon viel Streit deswegen, also das ist ja auch ein Gummiband.
Ja, und ich denke nicht, dass die Türkei jemals EU-Mitglied wird. Ich glaube, man muss dazu wissen, dass die EU wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig lange halten wird, um es ganz klar zu machen. Die EU steht kurz vor der Explosion und wird insofern sowieso nicht mehr lange existieren. Davon bin ich überzeugt.
Okay, bevor du das weiter ausführst, möchte ich hier zum Thema zurückkommen. In diesem Beitrag von Zagrad ist erwähnt worden der ehemalige ukrainische Abgeordnete Ilja Kiva. Und zwar ist er von der Rada, von der Partei Rada gewesen. Und der hat auch ein Interview gegeben. Das wird bei Lenta in Russland veröffentlicht. Und der spricht davon, dass der Westen die Kapitulation vorbereitet. Also der geht ein Stückchen weiter und äußert, dass die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg über mögliche territoriale Zugeständnisse Kiews darauf hindeuten, dass sich der Westen auf eine Kapitulation in der Ukraine-Frage vorbereitet. Das hat er wohl in seinem Telegram-Kanal mitgeteilt. Zuvor hatte Stoltenberg die Möglichkeit territorialer Zugeständnisse wörtlich auch eingeräumt. Und nach seinen Worten ist ein Frieden im Land möglich. Die Frage ist nur, was er Kiew kosten wird. Gleichzeitig stellte Stoltenberg fest, dass die NATO der Ukraine hilft, den niedrigsten Preis dafür zu bezahlen. Stoltenberg sagte wörtlich, die NATO beabsichtigt, der Ukraine zu helfen, um ihr die stärkste Position am Verhandlungstisch mit Russland zu verschaffen, was die Feindseligkeiten beenden sollte. Er erinnerte auch daran, dass das Militär der Allianz nicht in den Konflikt verwickelt ist.
Ja, und ich sehe das genauso, dass hier eine solche Kapitulation vorbereitet werden könnte. Es wird auch irgendwann so sein müssen. Und unterm Strich gesehen, wenn es heißt, was hat Kiew davon? Wer ist Kiew? Die Frage ist, was haben die Menschen davon? Was hat das Volk davon? Wenn das Volk wieder in den Frieden zurückkommt, wieder in Ruhe miteinander leben kann, die Kinder zur Schule gehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwelche Bomben fallen oder irgendwelche auch Bürgerkriege weitergehen. Der Krieg läuft ja nun schon seit fast 10 Jahren, das dürfen wir nicht vergessen. Der hat ja nur eine neue Qualität durch diesen externen Beitritt von Russland jetzt erfahren. Das heißt, es geht darum, wieder Ruhe reinzubekommen. Und wenn es dann darum geht, dass dann ein Land wieder entsprechend so aufgeteilt wird, dass die ethnischen Gruppen, so wie sie sind, ihre Tradition, ihre Moral so leben können, wie sie es wollen. Und auch die Kiewer sollen ihre Moral so leben und die Ostukrainer sollen sie so leben. Ja, dann ist es doch im Prinzip in Ordnung.
Es gibt einen weiteren Beitrag von Lenta, auch ein russischer, Entschuldigung, heute machen wir auch mal diese Seite wieder. Wir zitieren ja hier am laufenden Band die westlichen Mainstream-Medien hoch und runter und wollen heute einmal, weil es ja doch ein ganz bestimmter historischer Moment zu sein scheint, was sich dort jetzt gerade ereignet, eben auch die russische Seite beleuchten. Und das ist allerdings jetzt ein Zitat von Herrn Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten, der hier zitiert wird. Und der hat einen Vorteil für Russland erklärt und zugegeben, beziehungsweise eingeräumt, dass die Zeit für Russland und nicht für Kiew spielt. Und er sagte, in diesem Zusammenhang sei es wichtig, jetzt zu handeln. Das hat er übrigens gesagt in einem Interview mit dem ZDF. Und Zelensky betonte, dass die Ukraine wörtlich alles verlieren wird, wenn sie in diesem Krieg von Russland besiegt wird. Er bekundete auch noch einmal seine Bereitschaft zu Friedensgesprächen. Gleichzeitig wies der Präsident darauf hin, dass sie nur stattfinden werden, wenn die andere Konfliktpartei bereit ist, den Konflikt zu beenden. Darüber hinaus sagte Zelensky, dass niemand die Ukraine anfangs unterstützt habe und sie eine bessere Chance gehabt hätte, die Konfrontation zu gewinnen, wenn man ihr früher zugehört hätte. Wahrscheinlich wieder ein Schuss gegen Deutschland. Und wörtlich sagte er, es stellt sich die Frage, warum wurde der Luftraum nicht gesperrt? Warum wurden wir vor dieser Invasion nicht mit Waffen beliefert? Und warum wurden nicht vorab Sanktionen verhängt, um den russischen Präsidenten präventiv zu stoppen? Sind nicht seit Jahren Sanktionen gegen Russland verhängt worden?
Ja, natürlich. Die Frage ist nur, dass die Qualität eine andere war. Das ist ja die heute neue Kriegsführung, die da jetzt stattfindet. Und wenn Herr Zelensky sich jetzt beschwert darüber, dass man ihm nicht früher zugehört hat, dann muss man sich das auch einfach mal hinterfragen, warum das denn so ist. Im Jahre 2021 hat in Deutschland die Mainstream-Presse Herrn Zelensky als einen äußerst korrupten Politiker beschrieben. Das heißt, in Deutschland war im Mainstream-Usus, dass es sich um ein korruptes Regime handelt. Das heißt also durch die Regierung, durch die Politik bis in die Bevölkerung hinein. Und wenn dann er plötzlich sagt, wir wollen Waffen haben, dann kann man ja nicht erwarten, dass diese Menschen in Deutschland sofort sagen, oh ja, jetzt kriegt er Waffen, obwohl wir ja gerade gehört haben, dass er sie vielleicht doch nicht haben sollte. Das ist eines der Hauptprobleme, welches wir letztendlich haben. Was für mich dabei zu kurz kommt, ist, es wird die Frage zum Beispiel in der deutschen Politik überhaupt nicht gestellt, was hat Deutschland denn eigentlich davon und welche Gefahren können für Deutschland entstehen durch diese Waffentransporte. Das ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Da hat Hans-Georg Maaßen ein wirklich interessantes Interview gegeben und einen Bericht geschrieben. Ich glaube auch bei Wallasch, glaube ich, war das drauf. Also der macht ja wirklich eine gute Arbeit. Und das ist wirklich eine ganz deutliche Geschichte. Die Politiker in Deutschland sind eingeschworen worden, jeden Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten, nicht vom ukrainischen Volk. Das ist nicht ihr Eid. Das ist die Frage jetzt, wenn die Ukraine in Schwierigkeiten ist, muss die Frage gestellt werden, ist Deutschland erstens verpflichtet, muss Deutschland helfen und welche Gefahren darf Deutschland eingehen, die eben halt die deutsche Bevölkerung treffen könnte. Denn eins ist definitiv, ein Waffentransport in die Ukraine oder eine Ausbildung der ukrainischen Soldaten durch die Bundeswehr ist eine aktive Kriegsteilnahme und das gefährdet die deutsche Bevölkerung. Es geht nicht darum, dass ich jetzt pauschal sage, man darf nicht der Ukraine helfen. Im Gegenteil, human natürlich, aber kriegerisch wird es kritisch, weil man das eigene Volk gefährdet. Also das ist alles so ein bisschen nicht mehr klar strukturiert.
Ja, also Herr Zelensky hat auch in diesem ZDF-Interview appelliert, an die westlichen Länder die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen. Während Scholz ja, als er abgereist ist aus Kiew, gesagt hat, er wird sich für eine EU-Beitrittskandidatur der Ukraine aussprechen, aber Waffen gibt es keine mehr, ganz ausdrücklich.
Naja, all diese Dinge weisen darauf hin, dass Deutschland in Europa in Kürze der ganz große Täter sein wird, medial, der zu verantworten hat, dass Russland die Ukraine besiegt hat. Das ist der Punkt. Und dann kommt der Aufbauplan. Und wir wissen durch unsere Whistleblower, dass bereits in den Ministerien darüber offen diskutiert wird, in den Expertenkreisen, dass es eine Art zweiten Marshallplan gibt. Der Marshallplan damals war nach dem Zweiten Weltkrieg der sogenannte Wiederaufbau Deutschland, wo also quasi USA Deutschland aufgebaut hat, finanziell wieder. Natürlich nicht als Geschenk, sondern mit entsprechenden Gegenforderungen. Die haben das Geld zigfach wieder zurückbekommen. Also wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Aber hier geht es eben halt um eine andere Situation. Hier geht es um den Wiederaufbau der Ukraine. Und da soll Deutschland vermutlich nicht nur vermutlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit, den Hauptpart tragen finanziell. Und das ausgerechnet von einem Land, wo die deutsche Bevölkerung pro Person in Deutschland die geringsten Sparguthaben und die finanziell am schlechtesten aussehen. Es wird ja immer dargestellt, als wäre Deutschland ein reiches Land. Das ist die Unwahrheit. Die Bevölkerung in Italien, in Griechenland hat ein weitaus größeres Vermögen als die Deutschen. In Deutschland ist lediglich Vermögen der Staat, die haben das große Vermögen. Deshalb haben wir so viele Abgeordnete, deshalb wird das auch immer weiter aufgebaut. Da ist das Vermögen schon, aber die Menschen, die es zu finanzieren haben oder die Menschen, die dort einfach leben, denen geht es eben bei weitem nicht so gut. Und genau diese Menschen in Deutschland sollen wieder zur Kasse gebeten werden für den Wiederaufbau.
Da werden viele jetzt staunen und sagen, was erzählt denn der Pop da? Denn ich habe doch bis jetzt immer gelesen, dass es Deutschland ist, welches das stabilste und wirtschaftlich natürlich stärkste Land sei.
Ja, da muss man vorsichtig sein. Wenn Unternehmen in Deutschland sind, dann heißt das nicht, dass es deutsche Unternehmen sind, sondern auch ausländische Unternehmen, die in Deutschland produzieren und die Gelder dann aber eben halt auch abfließen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Italien zum Beispiel ist folgendes. Die italienische Regierung ist regelmäßig pleite, aber den Menschen, denen geht es verhältnismäßig gut, weil sie ein relativ gutes Sparguthaben haben. Griechenland, da haben viele ein Haus. In Spanien hat fast jeder ein Haus. Der einfachste Arbeiter hat eine eigene Immobilie in Spanien. Denen geht es relativ gut, gehören aber zu den EU-Südstaaten, zu den Euro-Südstaaten und sagt, denen geht es eigentlich schlecht. In Deutschland geht es der Regierung und dem Staat gut, aber nicht den Menschen. Das ist ein großer Unterschied, wenn wir von der Reichtumsverteilung in der EU sprechen.
Ja, danke für diese Ausführungen. Und wir gehen mal weiter in den Berichten, die wir vorliegen haben. Ich werde euch jetzt etwas vorlesen. Da denkt ihr wahrscheinlich, oh, das ist bestimmt von einem bereits verbotenen russischen Medium. Ja, russisches Staatsmedium. Aber das ist nicht der Fall, nämlich das hier ist ein Bericht des EU-Korrespondenten der Welt. Also Axel Springer, ein hochrangig angesiedeltes Portal. Und da heißt die Überschrift, die Strategie war, Putin zu isolieren. Aber es klappt nicht. Und ich gehe mal in den Text rein. Der Westen will Wladimir Putin international isolieren. Ein Ziel, das recht leicht zu erreichen zu sein schien, angesichts dessen, was Russland in der Ukraine anrichtet. Doch noch immer halten wichtige Länder Moskau die Treue, weil Putin geschickt agiert. Und dann heißt es weiter, dass der Krieg brutal sei, gegen fundamentale Prinzipien des Völkerrechts verstoße und auch gegen den Multilateralismus. Die Strategie des Westens zielt eben deshalb darauf ab, Putin zu isolieren. Aber für die freie Welt ist dies jetzt eine dramatische Erfahrung. Der Korrespondent fragt, wer steht denn eigentlich fest an der Seite der Europäer und der USA? Wer trägt die Sanktionen mit, deren Folgen für die russische Volkswirtschaft bisher weitaus schwächer ausfallen als erhofft? Kanada steht hinterm Westen, Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien. Das war's. Mit China, Brasilien, Indien, Südafrika unterstützen vier Länder Moskau, die zusammen mit Russland ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung produzieren. Sie beziehen mehr denn je Dünger, Energie oder Waffen aus Russland. Israel, der engste Verbündete Washingtons im Nahen Osten, beteiligt sich wiederum nur halbherzig an den Sanktionen, obwohl in der Ukraine bis Kriegsbeginn rund 200.000 Juden lebten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, sie erklären sich als weitgehend neutral und tun bisher wenig, um ihre eigene Ölproduktion zu steigern und damit den globalen Preisanstieg bei Energieprodukten zu bremsen. Und er schließt ab mit den Worten, der Kriegstreiber Wladimir Putin hat auf dieser Welt mehr Unterstützer, als der Westen befürchtet hatte. Auch das ist eine Lektion aus diesem Krieg. Während sich die Amerikaner immer stärker Asien zuwenden und die Europäer lieber in Gremien debattieren, anstatt auf der Weltbühne zu handeln, hat der Stratege Putin Netzwerke geknüpft und neue Einflusssphären aufgebaut. Der Ukraine-Krieg bleibt ein Drama und der Sieger dürfte am Ende nicht die freie Welt sein.
Ja, ich freue mich darüber, dass die Welt das jetzt berichtet und auch bestätigt, was wir ja schon seit Monaten jetzt auch erzählen. Und ich freue mich wirklich darüber, denn es wird Zeit, dass auch endlich etwas Klarheit in diese ganze Geschichte reinkommt. Und Putin ist nun einmal stark, er hat nun einmal Fernost, er hat nun einmal große Teil der asiatischen Staaten, den Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika. Wir reden oft darüber. Man spricht in dem Westen gern darüber, dass sich 30 Länder gegen Putin ausgesprochen haben. Da sind denn solche Länder drin wie San Marino oder solche Länder drin wie Andorra oder Liechtenstein oder Luxemburg. Das ist zwar eine große Stückzahl von Ländern, aber da wohnen wirklich nur ein paar wenige Menschen, während beispielsweise China und Indien schon fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Das sind eben halt die Dinge, die man wissen muss. Und man spürt auch genau, wenn ich sehe Japan beispielsweise, das ist natürlich auch ein amerikanisch geprägter Staat, der natürlich auch zu den Verlierernationen gehört nach dem Zweiten Weltkrieg und eine ähnliche Situation hat, wie es Deutschland auch hat. Dort sind amerikanische Soldaten in großen Stückzahlen direkt vor Ort und die erklären dann auch schon, wie die Entscheidungen dort auszuführen sind. Also das ist schon alles ziemlich eindeutig.
Ja, übrigens, ich möchte natürlich auch den Namen nachliefern. Christoph B. Schilz heißt dieser Kommentator oder beziehungsweise der Korrespondent der Welt. Und jetzt gibt es aber noch einen weiteren Autor und ein weiteres Mainstream-Medium, das sich äußert, ein bisschen ähnlich. Und zwar gibt es bei Focus eine Gastkolumne von Herfried Münkler. Der ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, hat viele große Bücher geschrieben, hat viele Preise bekommen und so weiter. Und der hat im Focus Folgendes veröffentlicht. Überschrift: Am Ende spricht alles dafür, dass Putin den Krieg gewinnen wird. Und die ersten Worte lauten: Die Ukraine steht im Begriff, die Schlacht um den Donbass und damit den Krieg zu verlieren. Damit hätten sich dann auch die großspurigen Erklärungen europäischer Politiker erledigt, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen dürfe. Wie lässt sich die jüngste Entwicklung des Kriegsgeschehens erklären und was bedeutet sie für Deutschland und für den Westen? Und er spricht über den zeitweilig aufgekommenen Optimismus vor allem britischer und US-amerikanischer Beobachter, wonach die Ukrainer die Russen auch im Donbass zurückwerfen könnten und dass das alles verflogen sei. Der Abnutzungskrieg, schreibt Herr Professor Münkler, der hier seit Wochen an einer mehrere hundert Kilometer langen Front geführt wird, zehrt offensichtlich die ukrainischen Ressourcen sehr viel schneller auf, als das auf russischer Seite der Fall ist. Die Ukraine steht im Begriff, die Schlacht um den Donbass zu verlieren. Und er sagt weiter, hier gibt es zwei Erklärungen. Die eine stellt auf die Zögerlichkeit, auf die Unentschlossenheit, damit sind wir wieder bei dem deutschen Vorwurf, und letzten Endes auch die Uneinigkeit des Westens ab, die Ukraine effektiv und nachhaltig zu unterstützen. Und die andere stellt die Asymmetrie im Kampfgeschehen heraus, die von Anfang an bestand, sich aber erst im Verlauf der zweiten Phase des Krieges entscheidend bemerkbar machte.
Ja, eindeutige Aussagen, die hier letztendlich laufen. Wir haben ja auf der einen Seite eben halt die klare logische Analyse, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, sondern bereits verloren hat. Auf der anderen Seite wird die Schuldfrage gleich geklärt. Das liegt daran, dass der Westen nicht genügend Waffen geliefert hat, offensichtlich. Obwohl eines ganz außer Frage steht, hätte der Westen extreme Waffenlieferungen gebracht, dann wäre der Krieg sofort eskaliert und hätte komplett Europa reingezogen. Und wir können nur hoffen, dass der Krieg mit der Ukraine möglichst schnell zu Ende geht, damit uns ein dritter Weltkrieg in Europa möglichst nicht erreicht, dass wir davor verschont bleiben. Denn diese Gefahr ist nach wie vor vorhanden.
Ja, und hier ist ein westlicher Artikel von heise.de. Da spricht man auch darüber. Also die Überschrift lautet: Lässt die NATO die Ukraine fallen? Und hier heißt es, Befürworter einer militärischen Lösung treten angesichts dieser Entwicklung immer entschiedener auf. In einem Leitartikel warnte die britische Online-Plattform Open Democracy vor einer Ukraine-Müdigkeit des Westens, sprich einer Kriegsmüdigkeit. Da heißt es, nach mehr als 3 Monaten ständiger Nachrichten über zerstörte ukrainische Städte, gefolterte ukrainische Zivilisten und die ukrainische Armee, die mit allen möglichen Waffen außer Atomwaffen beschossen wird, verfällt die Weltgemeinschaft in eine Ukraine-Müdigkeit. Die Rufe nach einem Kompromiss zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation, dem Aggressor, und der Abtretung von Gebieten werden immer lauter. Zweifellos werden sie zum Teil durch die drohende Nahrungsmittelkrise geschürt, die dadurch ausgelöst wird, dass Russland die ukrainischen Getreideexporte blockiert. Für eine Welt, die bereit zu sein scheint, weiterzumachen, könnte sich der Widerstand der Ukraine langsam in eine Unannehmlichkeit verwandeln. Und Russland setzt darauf.
Ja, und ich glaube auch, dass die NATO deshalb auch irgendwo sagt, wir ziehen uns da jetzt langsam wieder zurück. Wir haben die Unruhe jetzt in Europa geschaffen, die wir brauchen, um unseren eigenen Standort wieder zu stabilisieren, weil Europa ist jetzt erst einmal mit sich selbst beschäftigt. Die NATO, das haben wir gelernt in der Geschichte, kennt keine Freunde, sondern nur zeitgemäß gewissermaßen temporäre Nützlinge, um es mal ganz deutlich zu machen. Wenn es nicht passt, dann gehen sie wieder raus. Und deshalb gab es ja auch schon von USA aus die Forderung, wir sollten unseren Fokus von der Ukraine langsam abwenden und uns Afrika zuwenden, wo die Hungersnöte sind. Und wir dürfen auch dabei nicht vergessen, die Ukraine ist ein Land mit Russland, wo die größten Schwarzerdevorkommen der gesamten Welt sind. Schwarzerde ist eine Erde, die gesundeste und die ertragreichste Erde ist, die es überhaupt auf der gesamten Welt gibt. Und aus diesem Grunde gibt es auch da natürlich entsprechende Begehrlichkeiten, die da noch laufen. Also die Aufteilung der Ukraine könnte noch mal interessant werden unter diesen Gesichtspunkten.
Auf jeden Fall sehen wir im Moment herzlich wenig in den Mainstream-Medien über dieses Thema, mögliche Aufteilung der Ukraine, mögliche, das ist ja dann, wie ja auch die westlichen Beobachter hier schreiben, eine Kapitulation eigentlich, die derzeit sich entwickelt, Andreas. Vielleicht waren diese drei Herren auch unter anderem deswegen dort in Kiew und es war eben nicht nur eine sinnlose Reise. Und wir sehen, wie also auch das ganze Kriegsgetrommel zurückgeht in den Mainstream-Medien. Es geht jetzt gar nicht mehr. Also ich habe Herrn Hofreiter wieder gesehen, der redet halt jetzt davon, dass es kalt wird und dass man auch möglicherweise dann mit Gesetzen die Bürger dazu zwingen muss, dass sie 2 Grad runterschalten, die Raumtemperatur und so weiter. Also es kommt schon einiges auf uns zu. Welches Thema jetzt wieder hochgezogen wird, ist das Impfthema. Die fangen also jetzt schon wieder an mit ihren Strategien, jetzt im Juni. Also man könnte ja vielleicht davon ausgehen, dass das im September passiert oder im August. Aber nein, es scheint jetzt wieder ein neues Pferd gesattelt zu werden. Und mit diesem neuen Pferd wird jetzt wieder durch die Medienlandschaft geritten. Und Afrika, also da gibt es ja nun auch verschiedene Beiträge. Inzwischen, dass jetzt der Hunger in Afrika wächst, wegen des Ukraine-Krieges, wegen des Aggressors Wladimir Putin. Und dass deswegen jetzt eine noch größere Migrationsbewegung aus Afrika nach Europa erwartet wird, als es 2015 der Fall war. Heißt also, auch das wird jetzt in Zukunft ein Szenario werden.
Ja, mit Sicherheit. Und wir können dann ja uns wirklich wundern und schon darauf gespannt sein, was der Militärstratege Hofreiter, der Klimatologe Hofreiter, der Formaljurist Hofreiter, der ja neue Gesetze gießen will, in denen man dann frieren kann. Also was Ihnen dann noch einfällt zu diesem weiteren Thema, nämlich der Getreidelieferungen auf dieser Welt. Ich bin sicher, auch da hat er noch einen Kommentar zu. Und wir freuen uns, dass wir von solchen Experten bedient sind. Es bietet sich übrigens ab und zu mal an, das mache ich ab und zu mal, wenn ich mich mal motivieren will, dass ich mir ein Bild von Hofreiter anmache, mache das ganz groß und gucke ihn mir dann ganz in Ruhe an. Ich habe von dir gelernt, guck den Leuten immer in die Augen und dann bin ich immer motiviert, dass wir unsere Arbeit hier weitermachen.
Mann, 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 Andreas, du mit deinen komischen Gepflogenheiten. Ja, und es gibt noch einen Artikel aus Russland, das heißt Finanz also Finanzrambler. Und hier wird ein Reuters-Artikel zitiert. Die Überschrift lautet Reuters Doppelpunkt. Russland könnte Europa etwas Schlimmeres als einen Krieg bescheren. Nach Angaben dieser Zeitung heißt es, versuche Europa jetzt Vorräte anzulegen, um eine Krise in den kälteren Monaten zu vermeiden. Die Preise hingegen steigen weiter auf Rekordniveau, vor allem zu einer Zeit, in der Moskau bereits die Gaslieferungen an eine Reihe von Staaten gekürzt hat. Kommen wir gleich noch drauf, die Forderung des Kremls, auf die Zahlung in Rubel umzustellen, abgelehnt haben. Dieses Szenario wäre schlimmer als Krieg, glaubt Reuters. Andere Erzeuger werden nicht in der Lage sein, das Vakuum zu füllen. Und es ist unwahrscheinlich, dass eine so große Versorgungsunterbrechung aufgefangen werden kann. Die Journalisten zitieren Leon Itzbicki, einen europäischen Erdgasexperten. Europa stehe möglicherweise vor einem schlimmeren Szenario als im letzten Jahr, als viele Länder Heizöl verbrennen mussten, um ihre Verbraucher warm zu halten. Naja, also wir werden sehen, man sieht es ja auch. Gazprom liefert jetzt weniger Gas nach Europa. Und begründet wird es mit technischen Problemen. Du hast das vorhin ja auch schon erläutert, Andreas. Man fragt sich, ist es ein Boykott durch die Hintertür? Ja, es ist ja durchaus möglich, weil ja auch Europa vollmundig verkündet hat, im Moment geht es noch nicht, aber man mache sich so schnell wie möglich von russischem Gas unabhängig. Und jetzt sind auch Tschechien und Österreich betroffen. Auch dort wird jetzt die Gaslieferung reduziert. Ein Sprecher des tschechischen Versorgers CEZ sagte am Donnerstag, also gestern, es gebe Einschränkungen. Und wir werden diese Mengen, so das Zitat, sofern aufgrund des geringen Gasbedarfs notwendig, durch Speichermengen zu ersetzen suchen. Man spricht ja immer noch davon, die Versorgung ist sichergestellt. Auf der anderen Seite warnt und mahnt man, dass da die Heizungen runtergestellt werden müssen und so weiter. Ja, es ist also nicht nur Tschechien, nicht nur Österreich, sondern auch Frankreich, das meldet T-Online, erhält kein russisches Gas mehr über die Pipelines. Es gibt für Frankreich einen Lieferstopp. Und da heißt es, wie der französische Netzbetreiber GRT Gas heute mitteilte, ist es bereits seit Mittwoch, also vorgestern, der Fall und der Unterbrechung des Gasflusses zwischen Frankreich und Deutschland geschuldet. Und die vorangegangenen Tage hatte Russland ja bereits die Liefermenge an Deutschland gedrosselt. Also ist davon jetzt offenbar auch Frankreich mit betroffen.
Ja, es gibt ja einen Spruch, der sagt, wenn ein Pferd tot ist, dann steige ab. Und ich glaube einfach, der Westen hat die ganze Zeit auf einem sehr hohen Ross gesessen und muss mal den Zustand des Rosses überprüfen. Und an der Stelle kommt jetzt irgendwo der Punkt, wo es richtig ernst wird. Und wenn man jetzt in Europa endlich mal zusammenkommt. Man muss dann versuchen, die EU auszuschalten an der Stelle in dieser Entscheidung, weil die EU aus meiner Sicht nicht wirklich die Interessen Europas vertritt, sondern ganz andere Interessen. Dass die Europäer jetzt endlich lernen, dass ein Chaos offenbar ein Ziel einer Agenda war, da sind wir drin. Und wie bekommen wir das Chaos raus, indem wir jetzt erst einmal erkennen, in welchem Zustand ist unser Pferd und dann sollte man eventuell absteigen, falls es tot sein sollte. Und dann kommt eines, eine höfliche Anfrage und ein Anklopfen und sagen, pass mal auf, Freunde, lasst uns doch bitte hier mal in Europa und in Russland dieses ganze Intermarium-Konzept als Trennung einfach mal beiseite legen und miteinander in Ruhe sprechen. Wie bekommen wir jetzt wieder diese Ruhe rein, die wir brauchen? Das ist ein Albtraum für USA, aber das sollte in dem Moment für die Europäer einfach keine Rolle spielen. Und dann könnte man dafür sorgen, dass eine entsprechende Nord Stream 2 wieder anfängt zu laufen, die Gasversorgung wieder ist und man dann vielleicht auch ein gemeinsames Konzept des Friedens und auch der Umweltprobleme, denn die Umweltprobleme, die werden momentan nicht gelöst mit den Panzern, die 500 Liter in der Stunde verbrauchen. Damit werden sie nicht gelöst und auch nicht mit den Bomben, die man da durch die Gegend fliegen lässt, sondern indem man wirklich versucht, hier wieder Ruhe reinzubekommen. Das kann man jetzt schaffen. Die Zeit ist reif und die Medien sollten endlich aufspringen und sagen, es reicht, wir müssen jetzt wirklich irgendwo versuchen, uns mal selbst zu hinterfragen.
Ja, und ich komme noch mal zurück zu den europäischen Ländern. Auch Italien bekommt von Gazprom jetzt nur noch 50%. Und alle warnen schon und sagen, das kann eine Schockwelle sein. Also es kann auch sein, dass Russland das weiter beschleunigt. Und hier heißt es also, nach Angaben des teilstaatlichen italienischen Gasversorgers Eni habe Gazprom heute am Freitag nur noch 50% der bestellten Liefermenge zugesagt. Eigentlich habe Italien heute 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt, aber schon in den vorherigen Tagen waren diese Lieferungen gedrosselt worden, am Mittwoch um 15% und am Donnerstag um 35% der bestellten Mengen. Und das kann sich ja noch ein bisschen weiter fortsetzen. Anton Hofreiter übrigens sagt zu all dem hier Originalzitat: Wenn es, also für die Bürger, wenn es denn dann am Ende hart auf hart kommt, kann man sich vieles wünschen. Man muss sich dann aber den Realitäten stellen. Und er hat Deutschland auf kältere Wohnungen im Winter eingeschworen. Das hat er in einem Weltinterview getan. Er sagt, Energie zu sparen und die Temperatur abzusenken sei besser als komplette Ausfälle zu haben. Und auch bei der Industrie müsse man jetzt priorisieren, was die Gasversorgung angeht.
Ja, ich freue mich doch schon immer wieder, dass Herr Hofreiter noch etwas dazu sagt. Und das war ja wieder was ganz Intellektuelles. Also wir müssen einfach sehen, dass wir eigentlich genügend Gas auf dieser Erde haben. Ich habe gerade ein Schreiben gesehen von einem Kraftwerk in Niedersachsen, wo Herr Habeck geschrieben hat, dem Herrn Heil. Und zwar folgendes, dass wir jetzt in Zukunft auch die Kohle wieder nutzen werden, um zum Beispiel Strom zu produzieren, weil Kohle offenbar klimafreundlicher ist, man spricht ja immer von der Klimafreundlichkeit, als Gas. Was ist das für ein Unsinn? Wir merken, es geht jetzt nur noch um die Prinzipienreiterei, es geht nur noch darum, die Macht zu erhalten, auf gar keinen Fall seinen Irrweg zu erkennen, weil das bedeutet Machtverlust für die Grünen. Und die Grünen und die Roten, diese Ampelkoalition, haben nun einmal ein völliges Fiasko entschieden, aber sie wollen an der Macht bleiben. Und aus meiner Sicht spielen hier persönliche Interessen der eigenen Gier eine Rolle, die gestellt werden über die Interessen des Volkes. Volkes, für die sie eigentlich eingeschworen sind. Das ist das Dramatische.
Ja, die Kollegen, Journalistenkollegen bei heise.de, die sprechen davon, dass die Versorgung für Deutschland mit Erdgas sich immer mehr zu einem Krimi entwickelt. Und es heißt hier, ob die Gasspeicher vor dem Winter den vorgeschriebenen Füllstand erreichen werden, das wird zunehmend ungewiss. Und auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist besorgt. Er nannte das Vorgehen der russischen Seite technisch nicht zu begründen. Er sagt, es ist eher ein Warnsignal, die Drosselung der Lieferungen durch Nord Stream 1. Und er sagt, Russland schürt damit leider Verunsicherung und treibt die Gaspreise hoch. Das hat er gegenüber der Rheinischen Post gesagt. Und der Präsident erwartet weiter steigende Gaspreise und kräftige Nachzahlungen. Schon jetzt haben sich die Gaspreise für private Haushalte gegenüber der Vorkriegszeit, schreiben die hier, vervielfacht. Für Mieter kann es eine böse Überraschung geben, wenn hohe Nachzahlungen fällig werden. Das können dann schnell mehr als 1.000 Euro sein und da werden dann Schockwellen durch das Land gehen. Banken werden ihre Geschäfte mit Ratenkrediten hochfahren. Angeschlagenen Firmen droht die Insolvenz.
Ja, also erstens ist es so, dass die Siemens AG bestätigt hat, dass es diese technischen Probleme gibt. Also insofern ist das für mich schwer nachzuvollziehen, wie er sagen kann, das wird vorgeschoben. Und zweitens ist es so, dass die Steigung der Gaspreise nicht entsteht durch dieses russische Reduzieren, sondern durch die Sanktionspolitik des Westens gegen das russische Gas. Wir werden wirklich einfach Äpfel und Birnen komplett ins Gegenteil verkehrt.
Die Graspreise steigen auch, bei uns jedenfalls hier in
Ja
Kanada.
gut, wir rauchen ja kein Gras.
Nein, aber tatsächlich, dieses Grassaatgut, ne, das ist hier ziemlich, ziemlich hochgegangen, irgendwie um 1.000%, glaube ich.
Ist das so?
Ist so, habe ich gerade gehört hier von einem Bauern. Also es ist keine verbindliche Aussage, das ist jetzt hier Nachbarsgeschwätz.
Deshalb haben wir ja nur Wiese und kein Gras.
Hast du schön gesagt, haben wir tatsächlich. Wir haben Klee hier eingesät. Wir haben Weidegras eingesät, weil wir nämlich gerne wollten, dass hier auch ganz viele Hummeln und Bienen und so weiter sind. Schmetterlinge, die sich wohlfühlen. Und das tun sie.
Genau, in Bullabü sind wir hier.
Ja, sprach Andreas Popp, Makroökonom und Gründer der Wissensmanufaktur Bullabü. Genau. Ja, und es heißt hier auch in einem weiteren Beitrag, wir gehen da jetzt mal durch, weil das ist alles jetzt mit Ansage. Und eigentlich war es die ganze Zeit mit Ansage, dass es einen Gasnotstand geben wird. Andreas, deine Zulieferer haben die ganze Zeit vor Empty-Gas gewarnt und haben darauf hingewiesen, dass innerhalb Deutschlands Militärstrukturen aufgebaut werden, weil es zu Unruhen kommen wird. Und das scheint sich jetzt alles gerade zu realisieren.
Genau, das war von vornherein vorgeschrieben. Das heißt, es gibt die Operation Sunrise. Die haben wir bereits im November und Dezember des Jahres 2021 vorgestellt. Und da spielte diese Überschrift Empty Gas, also das Gas ist alle, die entscheidende Rolle, um dann eben halt eine militärische Führung zu installieren für den sogenannten Heimatschutz. Wir kennen das ja im Prinzip aus Homeland Security beispielsweise der USA. Und in diesem Sinne läuft das einfach einen normalen Plan ab. Und da jetzt zu sagen, das liegt an den russischen Gaslieferungen oder an dem Ukraine-Krieg, das ist einfach unwahr.
Ja, das ist deine Meinung, die geben wir hier auch gerne wieder und kennzeichnen sie als solche. Andreas, Herr Habeck, dein Lieblingsminister, weil der ist nämlich Superminister und der hat zwei Ministerien, das Klimaministerium und das Bundeswirtschaftsministerium inne. Und der hat jetzt also für die Durchsetzung von Energiesparmaßnahmen gesetzliche Mittel ins Spiel gebracht. Heißt nichts anderes, als dass es Anweisungen geben wird. Wenn die Speichermengen nicht zunehmen, sagt er, ja, und das sieht wirklich nicht danach aus, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung zur Not auch gesetzlich vornehmen müssen. Das hat er gestern Abend bei den Tagesthemen geäußert. Auf die Frage, ob das auch die Herabsetzung der vorgeschriebenen Mindesttemperatur in Wohnungen sein könne, antwortete der Superminister, damit haben wir uns noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Wir werden uns alle Gesetze, die dort einen Beitrag leisten, anschauen. Also es kann sein, dass da auch noch Überraschungen kommen. Und auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich für Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen aus. Das heißt, da werden eventuell Gesetze geändert werden, vielleicht sogar so Menschenrechtsgesetze. Und der Hauptgeschäftsführer Landsberg wies in der Rheinischen Post darauf hin, dass Vermieter verpflichtet seien, eine Temperatur von 20 bis 24 Grad zu gewährleisten. Wörtlich antwortet er darauf, das muss geändert werden. Auch eine Wohnung mit 18 oder 19 Grad kann noch gut bewohnt werden. Und dieses vergleichsweise kleine Opfer sollten alle mittragen können.
Wir sprachen ja gerade darüber und wir sehen, dass jetzt die große aktuelle Politik sich dem heimlichen Generaldirektor Präsidenten Hofreiter und seine Vorschläge jetzt doch hintenrum anschließen. Und es ist natürlich ganz wichtig für die Menschen, mal Scherz beiseite, wozu das Ganze führen wird. Denn wir werden natürlich auch in einer relativ kurzen Zeit unter nicht nur den Gasausfällen, Wärmeausfällen, sondern auch unter dem Stromausfall zu leiden haben, in einer ziemlich ausgeprägten Form. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder sprechen davon, wenn der Strom nur noch stundenweise fließt, dass man zum Beispiel, wie wir das auch gemacht haben, mit diesem EcoFlow, das ist also ein Stromaggregat, welches man sowohl mit Solarpanels aufladen kann, aber auch über die Steckdose, um dann einen riesen gewissermaßen Akku zu haben. Und das ist eine interessante Form der Notstromversorgung, weil sie hier in diesem Fall völlig geräuschlos ist. Nicht geräuscharm, sondern regelrecht geräuschlos. Niemand hört das, dass man so etwas hat. Das ist der Unterschied zu Verbrennermotoren, wenn man die anmacht und dann ist das ja ziemlich laut. Und wenn der Strom ausfällt, dann fällt es natürlich auf, wenn dann einer offenbar Strom hat, gerade was Kühlschrank und diese ganzen Dinge anbelangt. Also auch da möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen.
Bitte, bitte auch achten darauf, dass ihr eine Kochmöglichkeit habt. Bei all diesen Diskussionen ist es vorprogrammiert, dass es zu Blackouts kommen wird. Man kann immer nur hoffen, dass sie kurz dauern, weil ansonsten wird es unangenehm. Bitte, bitte geht immer wieder in Gedanken eure Notfallliste durch. Wir können nachher auch noch mal die Notfallliste einstellen, die das Bundesinnenministerium herausgibt, beziehungsweise der Katastrophenschutz ist das, glaube ich, genau. Die stellen wir gerne noch mal ein, dass ihr abgleicht, was die Lebensnotwendigkeiten angeht. Die Mengenangabe, die würden wir ein bisschen nach oben oder nicht ein bisschen nach oben erweitern wollen, weil wenn es einen längeren Stromausfall geben sollte, und der ist tatsächlich wirklich nicht mehr auszuschließen, weil wir sehen ja jetzt auch, dass alle europäischen Länder damit reingezogen werden. Immer weniger Gas wird geliefert und die anderen Energiequellen wie Atomkraft und so weiter werden abgeschaltet. In Frankreich sind noch nicht mal mehr ein Drittel in Betrieb, ich glaube sogar noch weniger, was Atomkraftwerke angeht. Auch die werden gerade wegen Wartungsarbeiten und so weiter stillgelegt. Eine Situation, wie es sie noch nie gegeben hat und die eine Wohlstandsgesellschaft bis ins Mark treffen kann. Wachsam bleiben, das ist das Wichtigste. Deswegen versuchen wir, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nervt, hier immer wieder zu sensibilisieren zur Vorbereitung. Ja, Andreas, und während der Ukraine-Krieg jetzt so langsam verschwimmt wie die Milch im Kaffee, während wieder andere Themen hochgezogen werden, ist Russland extrem stark geworden. Also wir haben schon einiges darüber berichtet, auch im Mainstream wird das jetzt zwischendurch mal erwähnt, dass das, was man mit den westlichen Sanktionen gegen Russland erreichen wollte, leider irgendwie zurückgeflogen ist, wie so ein Bumerang und Europa trifft. Und der russische Rubel ist ja auch extrem stark geworden. Die Inflationsrate lag ja im Mai gegenüber dem Vormonat bei 0%. Während man in Europa mit zweistelligen Entwertungsraten des Geldes rechnet, auch wenn man die Zahlen schönt, ganz sicher, und im hohen einstelligen Bereich darstellen will. Und immer wieder gibt es hier auch Anfragen, ob du noch einmal kurz die Lage der russischen Wirtschaft auf einfache Weise, wie wir das von dir gewohnt sind, damit es auch alle verstehen, erklären könntest.
Ja, ich bin ja auch ein einfacher Mensch und aus diesem Grunde versuche ich das immer auf diesem Wege. Die Sanktionen gegen Russland, die sind ja immer noch laut den Mainstream-Medien auf Hochtouren und wir kennen am Anfang noch die ersten Meldungen nach dem Angriff auf die Ukraine nach dem Motto, der russische Rubel schmiert jetzt ab und Russland steuert auf einen Staatsbankrott zu. So haben wir es ja gesehen und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie sich der Rubel eigentlich entwickelt hat. Wenn man beispielsweise einen Dollar kauft auf dem Devisenmarkt, Devisen sind immer Fremdwährungen, dann muss man das ja mit Rubel tun. Und damals im März 2022 war es so, dass man 139 Rubel für einen US-Dollar bezahlen muss. Also sehr viel Rubel. Das heißt, der Rubel war sehr schwach. Im Februar davor, also einen Monat davor, waren es noch rund 75 Rubel. Also man kann erkennen, dass der russische Rubel tatsächlich abgeschmiert ist. Aber dann kam ja plötzlich diese Riesenkehrtwende und heute sehen wir, dass dieser Rubelzusammenbruch überhaupt nicht mehr da ist, sondern sich regelrecht ins Gegenteil verkehrt hat. Und man muss nur noch 55 oder 57 Rubel auf den Tisch legen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Die Weltleitwährung US-Dollar oder genauer genommen der Federal Reserve Dollar hat sich tatsächlich gegenüber dem Rubel in wenigen Wochen regelrecht halbiert. Und dem Euro geht es also wirklich ähnlich. Und man hört natürlich relativ wenig in der Fachpresse, in der westlichen, dass die so starken Währungen wie Dollar und Rubel natürlich Dollar und Euro noch stabil, instabil sind, sondern man schweigt es einfach tot.
Du sagst ja auch oft, dass die Währungsstärke nicht allein ein Indikator ist, der auf eine solide und stabile Wirtschaft hinweist.
Nein, das sind immer mehrere Faktoren. In Russland ist es relativ einfach. Es gibt drei wesentliche Faktoren. Die Sanktion des Westens gegenüber der Russischen Föderation war ja auf den Schlag erkennbar, als sie wirkten. Nämlich man hat den Export von Westprodukten nach Russland massiv ausgebremst. Das heißt, es kam über 80% weniger Produkte aus USA und auch aus Europa dann rein nach Russland. Das bedeutet natürlich, und das haben viele nicht verstanden, kein Angriff auf den Rubel, sondern der Rubel wurde damit gestärkt. Warum? Weil, wenn Russland US-Waren kauft, muss sie in Dollar bezahlen. Wenn sie Euro-Waren kauft, dann muss sie meistens in Euro bezahlen, also aus Europa Waren kauft. Und wie macht man das? Russland musste, um die Waren damals zu bezahlen, an den internationalen Devisenmärkten, diese Währungsbörsen gewissermaßen, Rubel in Dollar umtauschen. Genau genommen werden da Rubel verkauft, um davon dann Dollar zu kaufen. Die Nachfrage nach Dollar wird dadurch also stimuliert oder auch nach Euro, während der Rubel natürlich dann geschwächt wird, weil viel Rubel auf dem Markt sind. Und dadurch, dass das weggefallen ist, ist natürlich jetzt an der Stelle aber auch der Rubel jetzt plötzlich gestiegen und gleichzeitig der Dollar gefallen, weil keine Nachfrage mehr da ist. Also quasi eine Konsequenz, die entstanden ist aus diesem Problem der Sanktionen heraus. Also genau ins Gegenteil umgeschlagen von dem, was man wollte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt bedeutet, dass die vielen gefertigten Produkte aus dem Westen abhängig sind von den Rohstoffexporten aus Russland. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel die ganzen Produzenten von Feintechnik im Westen zum Beispiel, die stehen seit Wochen vor einer extremen Unsicherheit der Versorgung. Da Russland und auch die Ukraine übrigens im Bereich der Edelgase wie Xenon, Neon und Krypton ganz wichtige Handelspartner sind und der gesamte elektronische Technologiebereich, der also im Fernost und im Westen befindet, der braucht das Zeug. Und durch die Sanktionen haben sich natürlich die Preise extrem nach oben entwickelt. Und das führt dazu, dass Russland wesentlich weniger Waren abliefern muss und kann damit weitaus mehr Geld verdienen, als es vorher der Fall war.
Ja, und danke erstmal für diese Ausführungen, Andreas. Vielleicht noch eine Frage. Es spielen also handfeste Wirtschaftsentwicklungen der Ex- und der Importe eine Rolle bei deiner Einschätzung. Spielen denn finanzpolitische Maßnahmen in Russland eine geringere Rolle gegenüber dem Westen? Also bei Problemen oder Spannungen im westlichen Währungssystem ist mir aufgefallen, dass man die Ursachen oft ja in Zentralbankmaßnahmen, in Börsenindexentwicklungen und anderen für mich nicht sehr leicht verständlichen Themen diskutiert.
Ja, es ist wirklich so, dass die russische Finanzpolitik hier wirklich einen ganz genialen Schachzug abgegriffen hat. Sie haben nämlich etwas zusätzlich gemacht. Neben der Situation, dass sie die Waren nicht mehr aus dem Westen kaufen, aus USA und Europa, sondern übrigens jetzt aus Indien und China. Es ist ja nicht so, dass keine internationalen Waren mehr in Russland zu kaufen sind für die Russen, weil das führt ja auch zu einer Demotivation bei der Bevölkerung, wenn man plötzlich keine Waren mehr bekommt, sondern die kommen jetzt einfach nur aus dem Osten, aus Indien und aus China. Und die können auch gute Produkte bauen, das merkt man natürlich. Und jetzt hat man noch einen weiteren Punkt gemacht. Putin hat eine Goldbindung an den russischen Rubel angebaut. Das bedeutet, er hat gesagt, wir werden nicht mehr Geldmenge im Markt haben, als es Gold gibt. Und man hat dann festgelegt, einen Kurs gewissermaßen, 5000 Rubel auf 1 Gramm Gold. Und die Waren des Goldes, die dort liegen in Russland, haben eine große Menge. Und die sagen eben halt, pro Gramm dieser Menge gibt es 5000 Rubel im Umlauf. Überhaupt in der gesamten Volkswirtschaft. Und das ist natürlich ein Geldmengenbegrenzer. Jeder kennt das. Das ist eine Art Goldstandard, auch wenn der nicht dazu führt, dass die Leute dann das Gold abholen können, so wie das früher mal bei der Zentralbank Goldstandards war. Und das ist ganz wichtig. Er hat damit natürlich die Währung verknappt. Und das ist natürlich etwas, wo der Westen Pickel bekommt, wenn er sowas hört. Denn das ist ja völlig rückständig, weil man gewohnt ist, im Westen eben halt ohne Ende Geld zu drucken, ohne in irgendeiner Form, indem man einfach Schulden macht. Und das hat er begrenzt dadurch. Ein weiterer großer Indikator für die stabile Währung Russlands und auch für die entsprechende Wirtschaft.
Ja, danke schön für diese Ausführungen, Andreas. Derzeit findet das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg statt. Und das soll wohl von großer Bedeutung sein. Das hat Präsidentensprecher Peskow gegenüber der russischen Presse geäußert. Und heute am 17. Juni spricht Putin dort. Und seine Rede wird den antirussischen Sanktionen gewidmet sein. das ist so angekündigt worden. Und er sagte, Peskow, wir sehen jetzt, wie all diese Einschränkungen, die Sanktionen gegen Russland sich auf die Energiepreise, die Lebensmittelpreise und so weiter auswirken. Wir sehen die Folgen der Fehler, die viele Länder gemacht haben und die sich im Beginn der Nahrungsmittelkrise manifestieren. Und ihm zufolge ist die Wirtschaft zur Geisel der Politik geworden. Und die Politiker in verschiedenen Ländern hätten während der Corona-Epidemie viele Fehler gemacht, für die die Welt nun den Preis zahle. Und jetzt werden diese Fehler durch den Wirtschaftskrieg, den feindlich gesinnte Länder gegen Russland führen, noch verschlimmert, betonte er. Russland sei ein zu großes Land, sodass ein Krieg gegen Russland als Bumerang auf andere Länder zurückfallen wird.
Ja, genau, das ist das, was wir die ganze Zeit beschreiben. Die ganze Geschichte fliegt auf und man merkt, dass hier eine offenbare Agenda, ich sage aus Washington mehr oder weniger, inszeniert. So wirkt es auf mich zumindest. Das ist meine Meinung, bevor du es wieder deklarierst als Meinung. Aber man sagt jetzt ganz einfach, wir müssen uns jetzt zusammenraufen in anderen Gebieten und werden jetzt versuchen, uns dagegen zu wehren und versuchen, wieder in die Normalität zurückzukommen.
Es gibt schon einen Ausschnitt aus Putins Rede heute aus St. Petersburg. Und er glaubt, dass die Situation in Europa zu einem Anstieg des Radikalismus führen wird. Und dann zu einem Wechsel der Eliten. Das hat er heute geäußert und sagte wörtlich, demokratische Verfahren, Wahlen in demselben Europa, manchmal sieht man sich an, was dort passiert, welche Kräfte an die Macht kommen. Das alles sieht aus wie eine Maske, denn politische Parteien, die wie Zwillinge aussehen, lösen sich gegenseitig an der Macht ab. Aber das ändere nichts am Kern der Sache. Weiter wörtlich, die wirklichen Interessen der Bürger und der nationalen Wirtschaft werden immer weiter an den Rand gedrängt, an die Peripherie. Ein solcher Bruch mit der Realität, wie er von der Gesellschaft gefordert wird, wird unweigerlich zu einem Anstieg des Populismus und zum Erstarken extremer radikaler Strömungen, zu schwerwiegenden sozioökonomischen Veränderungen, zur Degradierung und in naher Zukunft zum Wechsel der Eliten führen. Wörtliche Rede heute.
Eine intelligente Analyse und Prognose. Es tut mir leid, auch wenn sie Herr Putin jetzt gesagt hat und ich damit natürlich gegen Wände renne im Westen. Aber was soll ich dazu sagen? Es ist selbsterklärend, was hier steht.
Ich danke dir für heute, lieber Andreas. Wir machen ein bisschen früher Schluss. Ich merke schon, du bist etwas erschöpft. Er will seinen Kaffee haben. Und ja, wir haben heute wieder versucht, euch ein Bild ein bisschen umfassender zu geben. Macht euch euren eigenen Eindruck. Das ist immer wichtig. Fühlt auch nach innen, wie ihr die Dinge beurteilt, mit der Empfindung. Und die gilt es zu stärken in diesen wilden Zeiten. Wir hören uns nachher beim Abendgebet.
Und noch zur Klarstellung, ich bin kein bisschen erschöpft, sondern strotze vor Kraft und werde jetzt den Kaffee machen und auch trinken.
Hau, hau, hau.
Genau, hau, hau, hau. Alles Liebe.